Stell dir mal vor, du liegst in einem scheinbar absolut sicheren Hafen. Festgemacht für die Nacht, alles ist gut.
Mhm.
Und plötzlich wachst du auf, weil dein Boot, naja, sprichwörtlich in der Luft hängt.
Ein absoluter Albtraum für jeden Segler.
Richtig. Das Wasser unter deinem Kiel ist einfach komplett verschwunden. Willkommen an Bord der Calami Star.
Ja, ein wirklich faszinierender Fall.
Absolut. Wir haben hier nämlich das persönliche Logbuch einer Segeljacht aus dem Oktober 2025 vorliegen.
Genau, dieser Turnbericht nennt sich Goldener Oktober.
Ja, und das liest sich auf den ersten Blick wie so ein, naja, ganz normales, vielleicht etwas windiges Urlaubstagebuch aus der westlichen Ostsee.
Aber das täuscht gewaltig. Da steckt so viel mehr drin.
Und wie das täuscht. Und unsere Mission in diesem tiefergehenden Einblick heute ist es, genau diese versteckten Lektionen rauszufiltern.
Richtig. Es geht ja um viel mehr als nur um Segeln.
Genau. Es geht um Entscheidungsfindung unter extremem Druck, um Teamdynamik auf allerengsten Raum und natürlich um technische Resilienz.
Alles Themen, die man auch super auf den Alltag übertragen kann.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Das fängt ja schon super dramatisch an. Wir haben da diesen Ex-Hurrikan.
Ja, ein sogenannter Schnellläufer. Der fegt gerade von Florida über den Nordatlantik, rast über Irland, Schottland hinweg.
Wahnsinn!
Und der drückt dann Böen der Stärke 9, also das sind so 40 bis 45 Knoten, direkt in die westliche Ostsee.
Das ist ja ein massives Sturmsystem. Und auf der anderen Seite haben wir diese Crew.
Die zu dem Zeitpunkt noch total entspannt ist.
Ja, total. Die sitzen noch zu Hause, schreiben in ihre WhatsApp-Gruppe und machen Witze.
Da fallen dann Sätze wie, ich freue mich lieber auf zu viel als zu wenig Wind.
Zusammen. Und die Crew freut sich auf Action.
Man muss dazu aber sagen, das sind keine blutigen Anfänger.
Stimmt, das sind zum Teil Profis aus der Offshore-Windenergie.
Genau, die arbeiten beruflich mit Stürmen. Die haben diese extreme Machermentalität.
Aber sobald sie auf dem Boot sind, greift eine eiserne Regel der Seefahrt, die der Skipper auch sofort durchsetzt.
Verlasse nie einen sicheren Hafen, wenn das Wetter draußen tobt.
Eine simple, aber echt fundamentale Basis jeder Seemannschaft.
Absolut. Und diese Regel zwingt die Crew, erst einmal im Hafen von Heiligenhafen zu bleiben.
Was uns direkt zu der Szene bringt, die ich eingangs beschrieben habe. Selbst dieser sichere Hafen bietet keinen hundertprozentigen Schutz.
Nee, überhaupt nicht. Der Sturm schlägt auf eine Weise zu, die für viele total kontraintuitiv ist.
Weil der Wind das Wasser förmlich aus der westlichen Ostsee herausdrückt.
Genau. Die Ostsee ist im Grunde wie ein riesiges, fast geschlossenes Binnenmeer. Wie eine gigantische Badewanne.
Und der Wasserspiegel in Heiligenhafen sinkt um fast 90 Zentimeter unter Normalnull.
Richtig. Wenn tagelang extrem starke Winde aus Südwest wehen, wirken die wie so eine unsichtbare Hand.
Die das Wasser wegdrückt.
Ja, das gesamte Oberflächenwasser wird nach Nordosten, also Richtung Finnland und ins Baltikum, geschoben.
Ah, und an den südwestlichen Küsten fehlt das Wasser dann schlichtweg.
Es wird buchstäblich weggeweht.
Krass. Und an der Binnenseeschleuse tauchen dann plötzlich Pfeile auf, die sonst unsichtbar tief unter Wasser liegen.
Und das hat fatale Folgen für die Boote im Hafen. Die gehen plötzlich auf Tiefe.
Ja, das musst du dir mal vorstellen. Wenn du dein Boot abends sicher an den Steg gebunden hast und der Wasserspiegel fällt nachts um fast einen Meter,
dann hängen deine Festmacherleinen das Boot plötzlich in der Luft auf.
Genau. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Campingausflug, bei dem du nachts aufwachst und merkst, dass sich der Boden unter deinem Zelt einfach auflöst.
Ein super Bild, ja. Die Crew muss also mitten in der Nacht raus und die Leinen vieren, also lockern.
Damit das Boot nicht an den Stegen hängen bleibt und das Material zerreißt.
Und man muss ständig wachsam bleiben. Auch die Nachbarboote im Blick behalten.
Aber weißt du, da frage ich mich, wie hält man denn so ein Team von Offshore-Profis bei Laune?
Ja, das ist der springende Punkt.
Ich meine, die haben diesen massiven Action-Bias. Die wollen Probleme lösen. Und jetzt sind sie gezwungen, in einer engen Kabine zu sitzen und nichts zu tun.
Was hier faszinierend ist, ist die psychologische Strategie des Skippers. Das ist nämlich der perfekte Nährboden für Lagerkoller.
Absolut. Jemand von außen schlägt ihm sogar vor, hey, mach doch einen Workshop zu Sturmtaktiken unter Deck.
Klingt logisch, oder?
Ja, schon. Aber der Skipper lehnt das komplett ab. Warum?
Weil er die mentale Verfassung seiner Crew extrem genau liest. Ein trockener Notfallworkshop hätte den Fokus nur noch mehr auf das Eingesperrtsein gelenkt.
Ah, das hätte die Moral also eher gedrückt.
Genau. Wahre Führung in Krisensituationen bedeutet, das strategische Management von Frustration zu beherrschen.
Und was macht er stattdessen?
Er bricht aus der Umgebung aus. Er organisiert eine naturkundliche Wanderung zum Graswader.
Einfach raus in den Wind.
Richtig. Bewegung, optische Reize verändern, die überschüssige Energie umleiten.
Und danach setzt er ja noch einen drauf. Der Smutje, also der Koch Ruben, macht eine wahnsinnig aufwendige Linsenbolognese.
Mit Barilla Linguine und einem feinen Chardonnay.
Exzellentes Essen als psychologischer Ankerpunkt sozusagen.
Absolut. Gemeinsame positive Erlebnisse schweißen die Gruppe zusammen und bauen einen Puffer gegen Stress auf.
Er lädt quasi das emotionale Bankkonto der Crew auf.
Exakt. Ein Konto, von dem er später auf See noch massiv abheben muss.
Aber Spaziergänge und Linsenbolognese lasten den analytischen Verstand von so Ingenieuren ja nicht ewig aus.
Nee, die hassen es, nutzlos zu sein.
Also fangen sie an, in dieser Hafenzeit die Technik ihres Bootes, also der Calamari-Star, buchstäblich auseinanderzunehmen.
Sie wollen die Kontrolle zurückgewinnen?
Und dabei stoßen sie auf ein echt faszinierendes Bauteil, das ominöse Schnüffelventil.
Ein meisterhaftes Stück Ingenieurskunst. Crewmitglied Sven Olaf erklärt das an Bord sehr detailliert.
Lass uns das Prinzip mal durchdringen, weil das echt clever ist. Ein Bootsmotor braucht ja Kühlwasser.
Richtig. Er saugt Seewasser an, pumpt es durch den Motorblock und spuckt es mit den Abgasen wieder aus.
Das Problem ist aber, wenn man den Motor abstellt, oder?
Genau. Der Auspuff liegt oft sehr tief, manchmal knapp unter der Wasserlinie.
Und wenn der Motor stoppt, kühlen die Abgase schlagartig ab.
Die Luft zieht sich zusammen und es entsteht ein Vakuum, ein Unterdruck.
Und dieses Vakuum würde dann das Seewasser durch den Auspuff rückwärts in den Motor saugen.
Exakt. Das Wasser drückt sich in die Zylinder und du hast einen sogenannten Wasserschlag. Motor sofort zerstört.
Oh wow. Und hier kommt das Schnüffelventil ins Spiel, das oben am höchsten Punkt des Kühlschlochs sitzt.
Richtig. Läuft der Motor, hält der Wasserdruck das Ventil zu.
Aber sobald der Motor stoppt und dieser Unterdruck entsteht, öffnet sich das kleine Ventil.
Es schnüffelt Umgebungsluft ein, bricht das Vakuum und der Saugeffekt stoppt sofort.
Weißt du, da frage ich mich echt, ist so ein Segelboot im Grunde genommen nur ein schwimmendes Physikrätsel, bei dem man ständig gegen das Wasser kämpft, das von allen Seiten rein will?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ja, ein Boot ist ein absolut autarkes, geschlossenes Ökosystem.
Und wer diese Prinzipien versteht, gerät nicht in Panik.
Genau. Wenn auf See ein Warnlicht angeht, entmystifizierst du die Maschine. Das System ist keine Blackbox mehr.
Man handelt logisch, weil man weiß, wie die Kreisläufe zusammenhängen. Das ist ja quasi angewandte Resilienz.
Eine Resilienz, die schon kurz darauf massiv auf die Probe gestellt wird.
Oh ja, am Montag beruhigt sich der Sturm etwas. Die Crew läuft endlich aus. Kurs Travemünde.
36 Seemeilen.
Im Schutz der Küste läuft alles wie im Traum. Die Sonne scheint, entspannte 6 Knoten Fahrt.
Da macht sich dann schnell so eine arrogante Euphorie breit. Nach dem Motto, wir fahren raus, wenn alle anderen reinfahren.
Ein trügerisches Gefühl, das die See extrem humorlos bestraft. Denn hier wird es jetzt richtig interessant.
Aus dem absoluten Nichts schlägt der Kartenblotter Alarm.
Zu geringe Batteriespannung. Kurz darauf stirbt die riesige Verbraucherbatterie komplett. Der Monitor wird schwarz.
Das zentrale, digitale Gehirn der Navigation fällt einfach aus.
Keine digitale Karte, keine Tiefenmesserdaten, kein GPS. Stell dir das mal im Alltag vor.
Oh ja, mach mal den Vergleich.
Du fährst nachts auf einer unbekannten, extrem kurvigen Autobahn bei strömendem Regen.
Mhm.
Und plötzlich schaltet sich dein Google Maps auf dem Handy einfach ab. Display tot.
Nur, dass es auf dem Meer eben keine Straßenschilder gibt.
Und kein Standstreifen, auf dem du mal eben anhalten und googeln kannst.
Der kognitive Load, also diese mentale Belastung, schießt dadurch die Decke.
Was passiert da normalerweise bei unerfahrenen Crews?
Sofortiger Tunnelblick. Die stürzen sich auf die Hardmare, fluchen über die Technik und niemand steuert mehr das Boot.
Aber die Crew der Calamari Star macht das Gegenteil. Keine Panik.
Der Skipper schaltet sofort deduktiv den größten Stromverbraucher ab. Den Kühlschrank.
Und als der Bildschirm trotzdem schwarz bleibt, weichen sie pragmatisch auf Backups aus, Handys, ein Tablet mit Seekarten.
Und sie segeln das Boot einfach weiter. Das ist technologischer Pragmatismus pur.
Das zeigt ja auch, wie extrem wichtig technologische Redundanz ist. Nicht nur auf See, sondern auch im Leben.
Absolut. Egal ob in IT-Infrastrukturen oder in unserem digitalisierten Alltag, du darfst dich nie auf ein einziges System verlassen.
Ein Problem mutiert immer nur dann zur Krise, wenn du keine Alternative hast
Richtig. Der schwarze Bildschirm war ein Ärgernis, aber eben kein Weltuntergang.
Interessanterweise ist es aber gar nicht diese kaputte Technik, die zur ultimativen Belastungsprobe wird.
Nein. Die wahre Gefahr kommt in den darauffolgenden Tagen.
Auf dem Weg nach Neustadt und Grömitz schlägt das Wetter wieder um. Und wir reden hier von absolut zermürbendem Mistwetter.
Dichter Nebel, unaufhörlicher Sprühregen.
Die Sichtweite fällt unter 50 Meter. Du siehst nur eine graue Wand. Und die Kälte kriecht langsam unter das Ölzeug. Wenn dann diese physische Erschöpfung auf die ständige Nässe und, naja, auf diese sensorische Deprivation trifft.
Also dieses völlige Fehlen von optischen Reizen im Nebel.
Ja, das zersetzt ein Team innerlich. Die Stimmung kippt unausweichlich in Richtung Apathie.
Das Gehirn bekommt einfach keine Belohnung mehr für die harte Arbeit.
Es brodelt richtiggehend. Eine Meuterei liegt in der Luft. Sogar der Skipper ist genervt.
Er brummelt irgendwann, dass er am liebsten abbrechen würde.
Und um dieses kollektive Selbstmitleid zu durchbrechen, startet er ein Manöver, das im Logbuch als Schlepperballett bezeichnet wird.
Ein psychologisch brillanter Schachzug, um den Zustand der Gruppe radikal zu resetten.
Er fängt an, die Yacht im wilden Slalom vorwärts und rückwärts durch die extrem engen Boxengassen der Ancora Marina zu manövrieren.
Und vorher gab es ja schon dieses illegale Anlegemanöver an einer Pier in Niendorf.
Nur um blitzschnell an Land zu springen und Fischbrötchen zu kaufen.
Und dann postet die Crew übermütig, der Geist des Skippers sei gelüftet.
Ja, und darauf reagiert er sofort. Er befiehlt ein strenges Ankermanöver auf nur 4 Metern Wassertiefe.
Und als Strafe müssen sie in voller Montur, teilweise in klobigen Überlebensanzügen, ins 13 Grad kalte Wasser springen.
Ein Mann über Bordtraining, während der Skipper mit dem Boot wegfährt und lacht. Ist das nicht verrückt?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Warum macht man sowas bei miesestem Wetter?
Ja, genau. Warum lässt man eine frierende, genervte Crew auch noch schwierige Manöver fahren und eiskalt baden?
Weil man Apathie nicht mit guten Worten heilen kann. Wenn ein Team in so einer toxischen Spirale steckt, musst du den Kontext radikal verändern.
Hafen Gamification nennt er das.
Richtig. Er verwandelt das stoische Frieren an Deck in eine hochkomplexe, spielerische Herausforderung.
Ah, das Adrenalin des schwierigen Rückwärtsslaloms lenkt das Gehirn von der Kälte ab.
Exakt. Gamification reaktiviert das Belohnungssystem.
Und dieser Sprung ins kalte Wasser?
Alle wissen, dass es keine echte Bestrafung ist, oder?
Genau. Es schweißt sie zusammen. Sie müssen hart an den Winschen arbeiten, um sich gegenseitig aus dem eisigen Wasser hochzuziehen.
Der Fokus ist wieder da, der Humor ist zurück, das Teambuilding hat also funktioniert.
Und all das bereitet sie auf den finalen Test vor.
All diese Bausteine fügen sich jetzt zusammen. Die Frustrationstoleranz, das Wissen über Ventile, die Redundanz und dieses rustikale Teambuilding.
Alles mündet in der ungeplanten Nachtfahrt.
Es ist Donnerstagabend. Sie sitzen bei Nettis in Burgstaken, essen deftig. Und dann legen sie Punkt 22 Uhr in absoluter Dunkelheit ab. Zurück nach Heiligenhafen.
Der Plotter bleibt aus, ganz bewusst. Sie wollen navigieren wie früher.
Aber in der Dunkelheit potenziert sich jeder Fehler. Die sensorische Deprivation ist jetzt absolut.
Und dann der Schock. Sie wollen sich an der Richtfeuerlinie orientieren, also diesen beiden Lampen an Land.
Aber das wichtige Oberfeuer, die entscheidende Leitlampe, ist kaputt.
Es ist einfach dunkel. Der plötzliche Verlust der primären optischen Referenz in einem extrem engen Fahrwasser.
Du fährst im wahrsten Sinne des Wortes blind.
Sie müssen sich mit einer Taschenlampe, einem Handscheinwerfer und dem Handy durch die Schwärze tasten.
Und dabei verfehlen sie nur knapp einen dicken Dalben.
Ja, diese massiven Holzpfähle. Und als ob das nicht reicht, folgt auf offener See noch ein echtes Mann-über-Bord-Manöver.
Im stockdunklen Wasser.
Sie wollen einen Kumpel bergen, nutzen dafür das Spinnakerfall.
Dieses extrem belastbare Seil vom Mast.
Genau. Und in genau dieser kritischen Sekunde klemmt der Reißverschluss seines Überlebensanzugs.
Das ist der Moment, an dem die Theorie an der Realität zerschellt. Die Simulation versagt immer irgendwo.
Also, was bedeutet das alles? Wie bewahrt man da die Nerven? Du fährst fast gegen einen Pfahl, hast keine Lichter und dein Kumpel hängt fest.
Sie meistern das nur, weil sie in den Tagen zuvor diese Resilienz Schicht für Schicht aufgebaut haben.
Das Muskelgedächtnis aus dem Schlepperballett und dem kalten Baden übernimmt jetzt.
Die fehlerverzeihende Kommunikation funktioniert. Sie geraten nicht in Panik, weil sie gelernt haben, mit ausfallenden Systemen umzugehen.
In dieser Nacht greift alles wie ein gut geöltes Uhrwerk ineinander.
Sie kontrollieren das Boot, aber vor allem kontrollieren sie sich selbst.
Lass uns das nochmal zusammenziehen. Dieser Turn liefert eine unfassbar dichte Fallstudie.
Wahre Seemannschaft bedeutet nicht, die Natur zu besiegen. Man besiegt das Meer nicht.
Sondern man muss sein Team, die Technik und die eigenen Nerven beherrschen.
Vom Verständnis des Schnüffelventils über das Resetten einer Meuterei bis zum eiskalten Blindflug.
Die Konstante ist die Anpassungsfähigkeit. Wer sich anpasst, überlebt nicht nur die Krise, er wächst daran.
Ganz genau.
Und das führt mich zu einem letzten Gedanken für dich, der uns gerade zuhört.
Ein sehr wichtiger Punkt.
Wir haben gesehen, wie wahnsinnig schnell so ein Bildschirm schwarz werden kann. Und wie die Kuh wieder auf ihre eigenen Sinne und Intuition vertrauen musste.
Um nicht auf Grund zu laufen.
Frag dich mal selbst, wie viel deines eigenen Orientierungssinns, egal ob im Straßenverkehr mit dem GPS, bei komplexen Entscheidungen im Job oder generell auf deinem Lebensweg, hast du eigentlich schon komplett an einen Algorithmus oder einen leuchtenden Bildschirm delegiert?
Mhm.
Und wenn dieser Bildschirm morgen plötzlich schwarz bleibt, wüsstest du überhaupt noch, wie du ohne dieses Stück Technik sicher in deinen eigenen Hafen zurückkehrst?